Radio Magic City 6.
Nicht im Studio, nicht am Telefon, sondern bei dem Medium der Corona-Zeit, Videotelefonie, bin ich jetzt verbunden mit Frau Marion Rink, Vizepräsidentin im Bundesverband der Deutschen Rheumaliga, Patientenvertreterin im gemeinsamen Bundesausschuss und außerdem ehemalige Lehrerin für Mathe und Physik. Hallo Frau Rink.
Ja, ehemalig insofern nur. Ich bin ja noch im aktiven Berufsleben. Ich bin aber zum 5. Mal wiedergewählt worden als Beschäftigtenvertreterin und bin Frauenvertreterin für alle Erzieherinnen, Lehrerinnen, Sekretärinnen in Berlin.
Ja, wir wollen heute über Rheuma sprechen. Wenn man nicht selbst betroffen ist oder keine Leute kennt, die es haben, weiß man da leider sehr wenig drüber, außer dass man weiß, es gibt Rheuma und es gibt irgendwie Rheumadecken. Genau, das ist, glaube ich, das Wort, was die Leute alle kennen. Was ist Rheuma?
Ja, Rheuma ist ja eigentlich nur ein Oberbegriff für 100 verschiedene Erkrankungen, die sich aber alle vereinen darin, dass sie sich in Schmerzen äußern. Und dann aber unterschiedliche Körperbereiche betreffen. Also wir haben einmal die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Dazu gehört die bekannteste und meistvertretenste, ist die rheumatoide Arthritis, an der ich leider auch erkranke. Da haben sie dann geschwollene Gelenke, die auch überhitzen und wahnsinnig schmerzen.
Also was man kennt als Arthritis, das ist eine Form von Rheuma.
Ja.
Ah, okay.
Das ist eine und zwar die meistvertretene, genau. Dann haben wir den Morbus Bechterew, kennen auch ganz viele, zumindest früher war der noch wesentlich deutlicher zu erkennen, das waren diese Rundrücken. Heute, Gott sei Dank, mit zügiger Behandlung sind die nicht mehr so massiv ausgeprägt, aber die Schmerzen trotzdem vorhanden. Dann haben sie die Psoriasis-Arthritis, das ist die rheumatische Erkrankung der Haut. Und dann haben sie im Darm oder im Harnweg, gibt es auch die Erkrankungen, das sind die entzündlichen. Dann haben wir die Kollagenosen, das sind Autoimmunerkrankungen, die Vaskulitiden, das sind Entzündungen der Blutgefäße. Und wir haben natürlich die juvenile idiopathische Arthritis, das ist die rheumatische Erkrankung bei Kindern. Das waren jetzt nur die entzündlichen.
Aber genau, nicht jede Entzündung ist Rheuma.
Nein, das will ich nun auch nicht behaupten.
Das heißt, man kann aber sagen, das sind Entzündungen, die nicht mehr weggehen. Ist das was, was man dann immer hat? Oder was ist die Klammer?
Da wären wir ja schon bei der Frage, ist Rheuma heilbar? Wir sind auf gutem Weg, will ich mal so sagen, aber sie gehen nicht weg. Aber mit guter Behandlung kann man sie ganz gut stoppen und eindämmen schon. Und das ist eigentlich die wunderbarste Message an dem Ganzen, dass wir wirklich sagen können, es ist nicht mehr nötig, dass die Gelenke, Sie sprachen ja die Gelenke an, bei einer rheumatoiden Arthritis dermaßen zerstört werden, wie viele sie noch kennen aus so Bildern, die man dann gesehen haben, von älteren Menschen, die dann so verstellte Hände oder Finger haben. Das passiert heute zum Glück viel, viel seltener, weil die Behandlungen einfach sehr rasant und gut vorangeschritten sind. Das setzt natürlich voraus, dass man diese Erkrankung auch schnell als solche erkennt. Und da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Nicht jede Entzündung ist eine rheumatische Erkrankung. Aber wenn man Entzündungen hat, die nicht weggehen und die Hausärztin auch nicht sagen kann, sie kriegt sie irgendwie weg, dann sollte man schon, wenn der Verdacht besteht, zu einem internistischen Rheumatologen gehen, um das abklären zu lassen. Umso schneller man da ist, umso höher ist die Chance, dass keine bleibenden Schäden erhalten bleiben.
Kann ich jetzt haben so Sie gesagt, es ist bei Ihnen diagnostiziert worden. Wie macht man das? Läuft das dann über das Blut oder woran kann man das?
Häufig über das Blutbild. Man kann zur Unterstützung natürlich auch eine Ultraschalluntersuchung nutzen, aber das Häufigste ist die Erfassung des Rheumafaktors, wobei nicht alle rheumatischen Erkrankungen auch einen entsprechenden Rheumafaktor haben. Es gibt da also auch Ausweicher. Deswegen ist das so eine komplizierte Erkrankung eigentlich, wo wir wirklich Spezialisten brauchen, die dann sagen können, hier liegt eine rheumatische Erkrankung vor oder hier haben wir eine andere Erkrankung. Um mal zu sagen, unsere Leidtragendsten mit sind eigentlich die Leute, mit dem chronischen Schmerzsyndrom, die nennen wir Fibromyalgie-Leute. Was sind die früher von Arzt zu Arzt gewandelt und wurden eigentlich eher verschrien als Leute, die sich was einbilden und überhaupt nicht erkrankt sind? Also ganz schlimme Verläufe und auch psychische Schäden kann man da mitnehmen, wenn das nicht vernünftig erkannt wird von entsprechenden Ärzten.
Und heute wüsste man dann, das ist chronisch, und würde dann entsprechende Schmerzmedikation oder sowas machen können. Und
gerade bei den Menschen, die an Fibromyalgie erkrankt sind, ist es auch wichtig, dass man sagt, sie haben diese Erkrankung, damit sie schon wissen, ich bin hier keine Simulantin, ich habe es am Kopf vereinfacht gesagt, ich bilde mir das ein, sondern ja, sie haben diese Erkrankung. Mit den Begleiterscheinungen muss man dann auch leben. Richtig, man bekommt dann entsprechende Schmerztherapien, aber so ganz wird es nicht die Nebenerscheinungen beseitigbar sein. Man kann es lindern, man kann es mit viel, gerade da Therapien, auch Tanztherapie und ähnlichen lindern, aber ganz beseitigen nicht.
Das eine ist dieser Teil der entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. Nur weil man es einordnen kann, von allen rheumatischen Erkrankungen, welchen Anteil machen die entzündlichen aus? Und wiederum von den entzündlichen ist da meinetwegen dieses arthritische die Hälfte schon oder so, weil das sind ja sehr viele und die werden ja wahrscheinlich nicht alle gleich häufig vorkommen.
Die überwiegende Teil der rheumatischen Erkrankungen sind in der Tat die entzündlichen und bei denen wirklich die rheumatoide Arthritis an erster Stelle. Mhm. Und dann reihen sich die anderen ein, wie zum Beispiel Bechterew oder ähnliche, sind dann schon geringer. Also rheumatoide Arthritis ist da schon der Spitzenreiter.
Und die ist nicht nur in den Fingern, sondern überhaupt
Nein,
in den Gelenken?
Nein, also bei mir fängt es beim kleinen Zehengrundgelenk am rechten Fuß an. Also Sprunggelenke sind ganz häufig betroffen, können nachher bis zu den Knie-Hüftgelenken gehen oder hier oben am Kopf 0,1, das Sattelgelenk, da wo der Kopf aufsitzt. Und das sind ja meistens nicht die Gelenke, die da erkranken, sondern es sind die Schleimhäute drumherum, die sich entzünden und dann diese Gelenke die Knorpel anfressen, so wie kleine Fressmonster und die dadurch zerstört werden.
Wer kann an Rheuma erkranken? Meinetwegen, wir bleiben bei dieser arthritischen Rheuma. Sie haben es bekommen. Wie kriegt man das? Steckt man sich an oder war man zu lange im Regen? Nein.
Ja, das ist so putzig. Eine gute Bekannte von mir hat mir früher gesagt, ja, du hast auch immer das Fenster im Auto offen gelassen und da hat es gezogen, da hast du es dir bestimmt geholt. Quatsch, nein, geht nicht. Es ist weder ansteckend, noch kann man sich das über solche äußeren Dinge zugeben. Was allerdings, da gibt es inzwischen sehr wunderbare Forschungen schon, was erwiesen ist, dass es eine gewisse Erbkonstellation gibt, wo also in der Familie gehäuft rheumatische Erkrankungen schon vorkamen. Und das können auch die Stoffwechselerkrankungen, die wir jetzt noch nicht nennen, wie Gicht zum Beispiel sein, die gehören ja auch zu den rheumatischen Erkrankungen. Also wo die gehäuft schon vorkamen, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass man erkranken kann, höher. Und wenn dann noch bestimmte Umweltfaktoren, die erforderlich sind, da noch mit hinzukommen, on top, dann kann diese Erkrankung ausbrechen. Also eine gute, mit mir befreundete Rheumatologin hat immer gesagt, ganz viele Menschen tragen eigentlich die Substanz für sich mit im Körper. Es ist ja eine Autoimmunerkrankung, also das eigene Immunsystem richtet sich ja gegen sich selber. Aber es bedarf noch gewisser Bausteine, damit das ausbricht. Und wenn man also ganz viel Stress hatte und Umwelterkrankungen dazukommen und man ist erblich vorbelastet, dann kann es passieren. Es muss aber nicht.
War es bei Ihnen in der Familie schon vorgekommen?
Also mein Opa hatte Gicht, aber in leiser Form. Und bei mir kamen dann aber die Umweltfaktoren und besondere Stressbelastungen dazu, sodass es dann, und das ist das Schlimme, irreparabel ausbricht. Also es gibt dann keinen Hahn, den man wieder umlegen kann, indem man sich jetzt Ruhe gönnt und die entsprechende Behandlung und dann sagen kann, hoch, jetzt ist wieder gut. Nein, wenn man einmal die Erkrankung hat, dann hat man sie und man kann nur hoffen mit entsprechender Behandlung, dass sie zum relativen Stillstand kommt und man relativ beschwerdefrei einhergeht.
Sie haben gesagt, oder es kann sein, dass man die Anlage dazu in sich schon trägt. Könnte das über ein Blutbild einfach schon wie eine Prophylaxe vorher schon festgestellt werden?
Also davon habe ich noch nichts gehört. Mhm. Also wir gehen ja auch ganz oft mit auf den rheumatologischen Kongressen, die es so jedes Jahr gibt. Also ich selber kann dazu keine bejahende Antwort geben. Ist mir nicht bekannt.
Okay, das heißt,
das wäre schön, so prophylaktisch, ja, dass man schon sagen kann, du hast das schon drin, sei vorsichtig, jetzt stress dich nicht und benimm dich vernünftig in der Umwelt und dann bricht es vielleicht nicht aus. Nein, das geht leider nicht.
Aber ich kann ja genauso gucken, wie wenn, was weiß ich, in meiner Familie Herzkrankheiten vorkommen oder bestimmte andere Erkrankungen, dass ich dann besonders aufpasse. Das könnte ich auch, wenn ich weiß, in meiner Familie gibt es das schon.
Richtig, genau.
Und da hilft natürlich auch, dass es mal benannt wird und nicht, ach ja, das ist Alter oder das ist Verschleiß oder sonst irgendetwas.
Genau. Sie fragten ja danach, ob es die rheumatoide Arthritis auch in jeder Altersklasse gibt.
Genau.
Und da sage ich ja, aber bei den jungen Leuten heißt sie eben nicht rheumatoide Arthritis, sondern dieses ganz schwierige Wort juvenile idiopathische Arthritis, was nichts anderes ist als entzündliche rheumatische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist, finde ich, so das noch Schlimmere. Ich kann das sehen aus dem Blickwinkel einer jungen Erwachsenen, die an Rheuma erkrankte, und ich weiß, was Schmerzen bedeuten, wenn man rheumatische Schmerzen hat. Und wenn man sich dann hineinversetzt in so ein kleines Kind, was es schon mit 2 oder 3 so ein riesen geschwollenes Kniegelenk kriegen kann und diese hohen Schmerzen und dann auch weiter die Belastungen in der Schule, wo man mitmachen möchte einfach. Ich habe es als Lehrerin erlebt. Ich hatte ein rheumatisch erkranktes eine Jugendliche und die wollte unbedingt beim Sport alles mitmachen und ließ sich kaum davon abhalten, weil ich gesagt habe, das ist entzündlich, das ist erhitzt, das tut jetzt nicht gut. Wobei nicht jede Bewegung nicht gut tut, aber diese Sportarten dort waren eben nicht so gut. Die Kinder wollen natürlich auch nicht auffallen und schon gar nicht erkannt werden. Du bist jetzt ein Rheuma. Und dann, wie Sie schon sagen, dieser Begriff, du hast Rheuma, um Gottes Willen. Und es ist leider dieser Begriff auch noch immer stigmatisiert ein Stück weit, die alte Menschenkrankheit.
Also insofern ist es ja unter diesem Aspekt nicht schlecht, dass die Erkrankung bei Jugendlichen anders heißt.
Ja.
Was natürlich eigentlich blöd ist, ist eigentlich auch ein bisschen gemein den alten Menschen gegenüber. Aber wenn das denen eine Weile hilft, das, was sie dann haben, einfach nicht so benannt wird, wie dass man dann an alte Menschen und knochige Hände und Rheumadecken denkt, dann ist das dafür ja auch ganz okay. Das heißt, es können junge Menschen kriegen, es können Alte kriegen, also jedes Alter.
Und jedes Geschlecht.
Ist da auch wieder so eine Verteilung, dass trotzdem, das weiß ich, dass der Schwerpunkt ist ab 60? Oder kann man das so gar nicht sagen, weil es so gleichmäßig oder quer verteilt ist?
Das kann man so nicht sagen und das kann man auch nicht mal ablesen von den Mitgliedsstärken in der Rheuma-Liga, weil da sind in der Tat doch immer noch der Berg nach oben hin, also 60 plus, weil die Arthrosen gehören ja auch zu den rheumatischen Erkrankungen. Da neigt man auch eher noch dazu, diese Zusammenkünfte in Selbsthilfeorganisationen mehr zu genießen. Es gibt natürlich das auch für junge Leute, aber die schweifen natürlich auch noch aus und haben viel, viel andere und größere und bessere Interessen aus ihrer Sicht noch. Und das ist auch gut so und das sollen sie auch. Also von daher würde ich gar nicht sagen, die Älteren überwiegen. Von der Statistik, wenn man es deutschlandweit sieht, dann kann man davon ausgehen, dass eine Zahl von 17 Millionen Menschen an rheumatischen Erkrankungen erkrankt sind. Und das ist natürlich schon eine enorme Anzahl von Menschen.
Ich spreche mit Frau Marion Rink von der Deutschen Rheuma-Liga. Sie sind dort die Vizepräsidentin. Das heißt, das ist eine richtig größere Organisation. Und es gibt sie ja auch mit Landesverbänden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was macht denn die Rheuma-Liga?
Ja, also ich will erst mal kurz, ich bin nämlich ein bisschen stolz, kurz auf das Wort Größe eingehen. Wir haben in der Tat über 300.000 Mitglieder, aber bei 17 Millionen Erkrankten, wie wir ja gehört haben, immer noch viel zu wenig. Und wir sind die größte Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsbereich. Ja, was machen wir alles? Wir klären natürlich auf, wir informieren, wir haben eine wunderbar aufgestellte Internetseite. Wir haben Landesverbände, also in jedem Bundesland gibt es auch eine Rheuma-Liga, wo sie dann auch vor Ort sich informieren können, ob in ihrem kleinen Ort dann wieder es auch Landesverbände gibt. Für uns Berlin haben wir natürlich auch in jedem Stadtbezirk dann Arbeitsgemeinschaften der Deutschen Rheuma-Liga. Wir bieten Bewegungsangebote an. Da spreche ich vom Funktionstraining. Wir haben Studiengelder für Forschung angesetzt, um zu gucken, was bringt uns weiter voran. Wir schwimmen also nicht nur im warmen Wasser, was schon bei einer rheumatischen Erkrankung auch gut ist, Bewegung. Bewegung ist ja überhaupt das Heilmittel neben den Medikamenten. Viel Bewegung hilft bei rheumatischen Erkrankungen. Was machen wir noch? Natürlich sind wir im Gespräch mit der Politik. Wir klären auf, wir mahnen an, weil für die 17 Millionen Erkrankten in ganz Deutschland haben wir viel, viel, viel zu wenige internistische Rheumatologen, sodass es durchaus vorkommen kann. Ich habe es aus Baden-Württemberg zum Beispiel gehört, dass sie gar nicht die Chance haben, überhaupt zu einem internistischen Rheumatologen so schnell zu kommen. Und auch wir in Berlin haben hier natürlich Wartezeiten. Aber für Berlin konkret kann ich auch sagen, haben wir Frühsprechstunden, wo dann die Fälle, wo der Hausarzt oder ein Facharzt meinte, das könnte doch eine rheumatische Erkrankung sein, stelle ich doch mal beim internistischen Rheumatologen vor, wo es dann Sprechstunden extra für Früherkennungen gibt, damit sehr, sehr früh mit einer richtigen Therapie begonnen wird, um dann die Entzündung zu stoppen und den Gelenkverschleiß eben zu vermeiden.
Rheuma ist nicht heilbar, aber...
Noch nicht. Wir sagen immer noch nicht. Wir hoffen. Wir sind auf sehr, sehr gutem Weg.
Genau, ich wollte aber fragen, es ist noch nicht heilbar, aber die Symptome lassen sich mindern.
Ja.
Wenn man es einmal bekommt, wenn es ausbricht, dann lässt sich das nicht mehr umkehren. Und das kann in jedem Alter geschehen, dass es auf einmal ausbricht. Und das kann von wenig einschränkend bis zu Rollstuhlnutzung gehen.
Ja, also das heutzutage in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen noch. Also das muss ich wirklich sagen. Ich kann das ja nun mit einem Blickwinkel von 88 bis heute sehen, wie sich auch die medikamentöse Therapie verändert hat. Und die hat Meilenschritte genommen. Damals war Goldstandard Gold. Also wirklich das Spritzen von Gold. Und heute hat man Biologika zur Verfügung, die wirklich genau an die Ursache angreifen. Aber nach wie vor, das Wichtigste ist die Früherkennung, weil es gibt ein Medikament, das heißt Methotrexat. Das wurde früher und heute angewandt. Und wenn das rechtzeitig eingesetzt ist, reicht auch diese Gabe von Methotrexat, um unter Umständen das Fortschreiten der rheumatischen Erkrankung einzudämmen. Das etwas Komplizierte ist, dass es nicht eine Erkrankung ist wie so Bluthochdruck. Ich habe sie jetzt erkannt und dann gibt es ein Bluthochdruckmittel und dann senkt er das. Es ist manchmal notwendig, 2, 3, 4, 5 verschiedene rheumatische Medikamente auszuprobieren, bis man dann zu der kommt, auf die der Körper anspricht und dann die Entzündungen sich senken. Und worüber wir noch gar nicht sprachen, neben den Schmerzen, ist ja diese Fatigue. Also dass man sich so insgesamt so schlaff und niedergeschlagen fühlt.
Wird das alles von der Kasse übernommen oder ist das wie in anderen Bereichen, dass es doch manchmal eine Frage ist, wie viel Geld hat man, um die beste Therapie zu bekommen?
Nein, also da muss ich sagen, da ist unsere gesetzliche Krankenkasse wirklich auch vorbildlich. Die Medikamente, auch die teuren Biologicals, werden von der Krankenkasse übernommen und das, wie wir es so gerade so rumprobieren nannten, ist auch, also es gibt ja eine Leitlinie zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis und da stehen ja die verschiedenen Stufen, wie man vorzugehen hat, auch drin. Ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass eine Therapie von mir nicht bezahlt wurde und ich bin auch ganz normal gesetzlich krankenversichert. Ich will Sie jetzt nicht überfordern, aber die rheumatoide Arthritis, wer daran erkrankt ist, steht auf einer Liste und da wird das Budget der Ärzte nicht eingeschränkt und der bekommt also seine Heilmittel. Und das Funktionstraining, was ich erwähnte, das wird auch vom Arzt verordnet und muss dann aber von der Krankenkasse genehmigt werden. Und das ist auch nicht budgetschädigend für die Ärzte, sodass es auch die Menschen eigentlich bekommen müssten. Es gibt natürlich immer wieder auch Behandlungen, wie zum Beispiel Kältekammer oder ähnliche Dinge, die wird nicht bezahlt.
Wir sollten, wo ich gerade das sagte, mit wer wendet sich an die Rheuma-Liga, wir haben noch gar nicht die Webseite gesagt.
www.rheuma-liga.de
Und dann kann man da auf der Seite die Landesverbände finden.
Da sind alle Landes- und die Mitgliedsverbände. Wir haben zusätzlich zu allen Landesverbänden noch drei Mitgliedsverbände, den Morbus Bechterew, den Lupus erythematosus und die Sklerodermie. Das sind dann die drei speziellen, eher selteneren Erkrankungen, die nochmal extra einen Mitgliedsverband hatten, damit sich dort dann die Leute treffen können, die diese haben und speziell beraten werden.
Was ist mit Rheuma noch möglich? Oder kann man das so allgemein gar nicht sagen, weil es ja die verschiedenen Ausprägungen gibt?
Einmal das. Zum anderen, was ich pauschal sagen kann, schwere körperliche Arbeit sehe ich eher eingeschränkt. Wenn man schon frühzeitig schon merkt, ich habe eine rheumatische Erkrankung, dann sollte man jetzt nicht unbedingt Maurer werden oder schwere körperliche Arbeit anstreben.
Weil das den Zustand verschlimmern
würde.
Weil
man es gar nicht leisten kann. Also mit rheumatoider Arthritis, ich hatte Zeit, ich konnte nicht mal Kartoffeln schälen. Sie haben einfach dermaßen Schmerzen in den Handgelenken. Und wenn Sie mich sehen, würden Sie überhaupt nicht denken, dass das ist ja das auch. Man sieht es uns ja nicht an. Wir haben keinen Stempel auf der Stirn. Aber wir können etliche Dinge nicht. Also eine Wasserflasche aufdrehen ist nicht möglich. Also dann inzwischen gibt es schöne Hilfsmittel, die man sich dann nimmt. Aber auch das schwere Federbett neu beziehen oder solche Sachen sind äußerst schwierig, wo wir ganz oft Hilfeleistungen brauchen.
Das heißt, ich kann nicht Turniertänzerin werden?
Das will ich mal nicht ausschließen. Also Turniertänzerin, gut, das könnte schwierig werden mit dem vielen Training, gerade wenn Sie es in den Sprunggelenken haben. Ja. Aber ansonsten tanzen können Sie schon. Man muss immer gucken, wo bin ich jetzt besonders betroffen, an welchen Gelenken, welche Einschränkungen habe ich und sollte dann seine Stärken ausbauen, die jeder Mensch ja auch in sich hat. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, der mir auch immer in der Rheumaliga sehr am Herzen liegt, dass man so lange als möglich auch im Berufsleben verbleiben kann und möglichst gar nicht ausscheidet in die Frührente sozusagen. Da ist eine Offenheit unheimlich vonnöten. Wenn Sie dann, wie ich schon sagte, mit Fatigue belegt sind, es fällt Ihnen alles viel, viel schwerer, wenn jetzt so ein Schub ist und dann haben Sie auch noch Schmerzen und sollen aber die gleiche Leistung bringen wie Ihre Kollegin nebenan, schaffen Sie nicht, dann guckt die Kollegin eine Weile und wenn Sie sich da nicht äußern, warum das so ist, weil dann würde die Kollegin auch durchaus Verständnis zeigen, dann denkt man, na, die ist faul und die will jetzt hier nicht ihre Leistung bringen zulasten meiner Person oder die fällt auch mal aus, was auch mal passiert, aber nur nicht massenhaft. Also für meinen Fall zum Beispiel, ich bin berechenbar ausgefallen, immer für die Gelenkoperation. Das wusste aber dann meine Planerin schon vorher, weil ich das auch mit ihr kommuniziert habe. Und die wusste, dass ich dann aber auch sehr verlässlich wieder da bin und meine Arbeit leiste.
Als Rheumaerkrankte, haben Sie dann einen Schwerbehindertenausweis? Oder?
Ja. Ich habe sogar eine Behinderung von 100%. Und wenn Sie mich jetzt sehen, würden Sie das jetzt hier nicht denken. Ich weiß.
Das gilt dann,
Ersatzteile, genau.
Das hängt dann wiederum davon ab, welche rheumatische Erkrankung ist es und wie weit geht die fort. Das heißt, nicht generell alle haben einen Ausweis, aber sehr viele vermutlich.
Nein. Ja, wie gesagt, das hängt immer auch damit zusammen, genau, wie ausgeprägt ist die Erkrankung, welche Einschränkungen liegen vor, was kann der Mensch nicht mehr machen. Es ist ja immer es ist kein Vorteil, wie manche so sagen, einen Schwerbehindertenausteil zu haben, sondern es ist ein Nachteilsausgleich, damit wir auf gleicher Augenhöhe dann da sein können.
Ich würde gerne als letzten Punkt noch darüber sprechen, was wir Nicht-Erkrankten im Umgang mit Rheuma-Erkrankten beachten sollten und was Ihre Wünsche an die Politik sind.
An meine Menschen sind die Wünsche Zugewandtheit und Herzlichkeit, weil Herzenswärme hilft auch bei rheumatischen Erkrankungen. Und wenn wir das dann wieder dürfen, wir haben ja Pandemie, ich weiß das, auch gemeinsam was unternehmen, auch im Rahmen der Möglichkeiten. Also mein Freundeskreis hat sich darauf eingestellt, keine langen Wanderungen zu machen, weil ich nun mal ein künstliches Gelenk habe. Wir fahren Fahrrad. Also diese Dinge miteinander sehr harmonisch umzugehen, das wünsche ich mir. Und auch miteinander zu sprechen. Weil ich sagte ja schon, gerade die Kommunikation ist eine hohe Ebene, um gemeinsam dann die Erkrankung auch zu bestehen und um auch Tipps zu kriegen. Was wünsche ich mir von der Politik? Ich wünsche mir von der Politik, dass einmal mehr Rheumatologen ausgebildet werden, dass darauf Einfluss genommen wird, auf die Facharztausbildung an den Universitäten. Und dass auch, wir sind jetzt schon auf einem besseren Weg, dass auch mehr Arztstellen für internistische Rheumatologen eingerichtet werden. Das sind so die Hauptwünsche. Ansonsten hat ja die Rheuma-Liga den Aktionsplan Rheuma aufgestellt, wo ganz, ganz viele Wünsche drin sind. Ein Wunsch vor der Pandemie noch, wir waren der Zeit voraus, der Rheuma-Liga war ja auch Homeoffice, weil das würde auch vielen rheumatisch Erkrankten natürlich die Arbeitswelt weiter eröffnen. Gerade wenn sie einen Schub haben oder Ähnliches, von zu Hause arbeiten kann man immer noch. Also solche Dinge wären schön. Also der Wunsch hat sich schon erfüllt, aber ich weiß nicht, ob die Rheuma-Liga sich das auf die Schulter klopfen kann. Ich denke, das ist der Pandemie verschuldet.
Ich finde es wichtig, und das ist heute unser Versuch gewesen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass mehr Menschen überhaupt wissen, was Rheuma ist. Denn wenn Sie sonst meinetwegen der Arbeitskollegin, die eben wegen Ihnen dann mehr Workload hat, sagen, ja, ich habe eine rheumatische Erkrankung und die denkt dann nur, ja, Rheumadecke, das hilft Ihnen beiden nicht weiter. Und je mehr Menschen wissen, was verbirgt sich dahinter, und das ist ja ein Sammelsurium von sonst was, aber dass man schon mal ungefähr weiß, in welche Richtung geht, das wäre ja schon mal ein großer Schritt. Wenn es eine Erbkrankheit ist?
Nein. Ich habe gesagt, es ist keine Erbkrankheit, aber wenn es familiäre Vorbelastungen gibt,
so rum war's.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dann an einer rheumatischen Erkrankung zu erkranken. Das hat aber dann auch mit Umweltfaktoren und den Genen, wie die sich im Körper beeinflussen lassen, zu tun.
Super. Ich danke Ihnen ganz herzlich, vor allen Dingen, dass Sie so viel Geduld hatten mit meiner trotz Vorbereitung immer noch sehr großen Unwissenheit. Aber ich meine, Sie haben sich da ja auch wirklich keine leichte Krankheit ausgesucht, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich möchte vielleicht den Dank auch mit hinterschicken, dass Sie als Radio Magic sich diesem Thema angenommen haben, weil Sie leisten ja dann auch einen Riesenbeitrag zur Aufklärung, zumindest für die Berliner hier, die profitieren jetzt davon. Da bin ich auch sehr dankbar drüber.
Vielen Dank. Wir sind natürlich übers Internet überall zu empfangen, und ich sage es auch direkt schon mal, unser Gespräch heute wird ja hinterher im Audioportal Freier Radios landen. Dann kann man es teilen und sich auch noch einmal anhören. Ganz herzlich. Herzlichen Dank an Frau Marion Rink. Und zum Schluss freue ich mich.
Radio Magic City 6.
Das schillerndste Magazin in der Berliner Radiolandschaft.
Berlin 最好听、最受欢迎的电台节目。